Hallo zu einer neuen Folge von Krone Geschichte, der Podcast, und hallo Martina. Und hier eine Frage, die sich mir noch nie gestellt hat, weil ich das Geld nicht habe, aber kann man einen Menschen, der immer nur weg will, mit einem Schloss zum Bleiben bringen? Also für alle von uns, die ein bisschen was auf der Seite haben, was Gespartes, ist es gut, wenn man ein Schloss baut?
Naja, Kaiser Franz Josef von Österreich hat es zumindest versucht. Er hat für Kaiserin Sissi ein eigenes Schlösschen bauen lassen. Aber als Elisabeth dieses neue Zuhause zum ersten Mal gesehen hat, war sie alles andere als begeistert. Und ausgerechnet dieses Haus, mit dem Franz Josef sie in Wien halten wollte, hat Sissi später nach dem Gott der Reisenden benannt. Und deshalb sprechen wir heute von der Hermes-Villa.
Menschen, Leben, Hintergründe. Krone Geschichte, der Podcast.
Stellt euch vor, ein Ehemann lässt für seine Frau ein eigenes Sommerschloss bauen, mitten im Wald, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, mit einer großartigen Ausstattung, an der einige der berühmtesten Künstler gearbeitet haben. Und das alles mit einem einzigen großen Wunsch, seine Frau möge endlich öfter zu Hause bleiben.
Ja, der Hintergrund war folgender. Nach fast 30 Jahren Ehe kannte der Kaiser seine Frau natürlich sehr gut und er hat vor allem genau gewusst, wie sehr die berühmte Sissi den Wiener Hof, das Zeremoniell und die permanente Beobachtung einfach abgelehnt hat. Sie hat sich nicht wohl gefühlt, sie war immer auf Reisen. Aber der Kaiser hat auch gewusst, was seine Ehefrau liebte, nämlich die Natur, Bewegung, Reiten, Ruhe und vor allem die Möglichkeit, sich vom Kaiserhaus und vom Kaiserhof zurückzuziehen.
Ja, was gibt es da für einen besseren Ort dafür? Ein Ort mitten im Wald, ein Ort, der das alles miteinander verbinden sollte.
Das war eben mitten im sogenannten Lainzer Tiergarten. Der war damals zu Sissis Zeiten noch außerhalb von Wiens und er war vor allem Teil eines riesigen kaiserlichen Jagdreviers. Und dort hat die Kaiserin von Österreich ihr eigenes kleines Refugium bekommen. Und was dem Kaiser so vorgeschwebt war, war eben kein zweites Schönbrunn, kein offizielles Residenzschloss mit so endlosen Fluchten von Repräsentationsräumen, sondern eine für kaiserliche Verhältnisse halt sehr private Villa im Grünen, nur für Sissi. Und der ursprüngliche Projektname ist ja auch so entzückend. Diese Villa sollte nämlich eigentlich heißen Villa Waldruh. Und da steckt schon alles drinnen, was er Sissi schenken wollte. Wald und Ruhe für die Ehefrau.
Vielleicht hat er auch gemeint, dass sie endlich mal eine Ruhe gibt und nicht immer wieder wegfahrt. Das kann ja auch sein.
Wer weiß.
Gut, 1882 wurde der Bau dieser Villa Waldruh begonnen. Den Auftrag erhielt einer der bedeutendsten Architekten der Wiener Ringstraßenzeit, nämlich Karl von Hasenauer, nachdem noch heute die Hasenauergasse benannt ist, im wunderschönen 18. Wiener Gemeindebezirk.
Ja, und das war wirklich ein Riesenname damals. An diesem Gebäude wurde 5 Jahre lang gearbeitet, also von 1882 bis 1886. Und Hasenauer hat sich dabei an diesen vornehmen Landhäusern und Villen orientiert, wie sie das so das Wiener Großbürgertum damals errichtet hat. Also so ein bisschen weniger als kaiserlich sollte sein, aber immer noch sehr pompös. Und was so typisch war für dieses Häuschen oder für dieses Schlösschen für Elisabeth war, es hat halt ganz diesem Ringstraßenstil entsprochen, der so in den 1860er Jahren aufgekommen ist und dann in den 1880er Jahren seinen Höhepunkt gehabt hat. Also opulent, viele Schnörkel, pompös. Aber warum das jetzt für Sissi nicht so ideal war, darüber sprechen wir dann noch. Aber grundsätzlich, immer dieser Plan von Kaiser Franz Josef, eine Villa, also eine eigene Villa nur für seine Frau errichten zu lassen, war super romantisch. Er wollte damit, dass Sissi öfter in Wien ist, aber ohne wirklich bei Hof sein zu müssen. Sie sollte komplett abgeschirmt von der Öffentlichkeit sein, umgeben vom Wienerwald. Und vor allem, er hoffte, dass sie dadurch über längere Zeit des Jahres in der Residenzstadt bleiben würde. Und natürlich hat er auch gehofft, dass sie damit länger in seiner Nähe sein würde.
Ja, wir wissen ja heute, dass die berühmte Kaiserin Sissi eine Reisekaiserin war, würde man heute sagen. Kaum eine Monarchin reiste so viel wie sie, doch ihre monatelangen Reisen belasteten den Kaiser. Franz Josef hoffte also ganz offensichtlich, einen Ort gefunden zu haben, an dem seine rastlose Frau endlich länger in Wien bleiben wollte.
Ja, und dafür hat auch einiges getan. Also alles sollte so schön werden im neuen Schlösschen, dass die Kaiserin sehr gern bleiben wollte. Jetzt musst du dir vorstellen, der Kaiser hat nicht nur einfach eine mega Villa in diesen Lainzer Tiergarten stellen lassen. Die ganze Landschaft rundherum hat sich den Bedürfnissen der Kaiserin unterordnen müssen. Also zum Beispiel, er hat angeordnet, dass die Wiesen rund um diese Villa, dort wo sie entstehen soll, planiert werden, damit sie ordentlich reiten kann. Er hat laut Quellen sogar Maulwurfshügeln beseitigen lassen. Das finde ich besonders süß. Also er wollte, dass einfach alles perfekt ist für sie. Sie hat eine eigene Reitschule auch bekommen. Und was auch total spannend ist, mitten in diesem Wald, der eben am Rande von Wien war, gab es in der Nähe der neuen Villa auch einen Teich. Und dort hat der Kaiser sogar eine eigene Umkleidekabine errichten lassen, die ist heute leider nicht mehr erhalten. Und dort konnte Elisabeth bei schönem Wetter schwimmen gehen, mitten im kaiserlichen Jagdgebiet, wo dann niemand war außer sie. abgeschirmt von neugierigen Blicken. Und das war quasi wie so ein privater Badestrand. Dieses Gesamtensemble Privatvilla für Sissi wurde dann im Laufe der Jahre technisch erstaunlich modern. Zum Beispiel die Straße zu diesem Waldschlösschen war eine der ersten Wiener Straßen mit elektrischer Beleuchtung. Und 1896 wurde diese Villa sogar an die Wiener Zentraltelefonstelle angeschlossen. Das heißt, mitten im Wald hat Sissi über eine, ja, für damalige Zeiten bemerkenswert moderne Infrastruktur verfügt. Es sollte ein schnuckeliges kleines Schlösschen sein, aber es war natürlich von der Infrastruktur her unglaublich top.
Gut gemeint ist ja manchmal das Gegenteil von gut, denn wir haben jetzt die wunderbare Lage dieser Villa besprochen. Vom Schlösschen selbst wissen wir, dass es den großartigen Ringstraßenstil wiedergespiegelt hat. Doch als Sissi dann ihr neues Haus zum ersten Mal sieht, ist sie ernüchtert und wir wissen sogar ziemlich genau, wie dieser Tag abgelaufen ist.
Ja, wir wissen genau das Datum. Das war der 24. Mai 1886. Wir wissen es wegen der Tagebucheintragung ihrer Tochter. Und man muss sich diese Situation so vorstellen, am 24. Mai 1886. Franz Josef hat diesem Tag offenbar mit großer Spannung entgegengesehen. Das war der Tag der Übergabe. Endlich sollte er sein großartiges Geschenk an Sissi übergeben. Eine Top-Villa im schönsten und privatesten Teil von Wien. Nur für sie, nur für seine Liebste. Also eigentlich, Rüdiger, ein größeres Liebesgeschenk kann es nicht geben. Elisabeth kommt gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter Marie-Valerie zur Besichtigung. Und der erste Eindruck war schlecht. Die Tochter Marie-Valerie, die sehr genau Tagebuch geführt hat, hat über das neue Haus geschrieben, es passe überhaupt nicht zu ihnen und zu dem, was sie bisher gewohnt waren.
Jetzt haben wir natürlich eine spannende Situation. Franz Josef hatte zwar verstanden, wo seine Frau leben wollte, nämlich weit weg vom Wiener Hof, also so weit war sie dann nicht, aber immerhin ein Stückchen weg vom Wiener Hof, von den Prunkschlössern der Habsburger entfernt, aber offenbar hat er nicht ganz verstanden, wie sie wohnen wollte.
Nein, das hat er nicht verstanden und vor allem das Schlösschen gefiel Sissi gar nicht. Und das lag vor allem an der Form der Villa und am Inneren. Also im Inneren der Villa war vom Historismus der Ringstraßenzeit geprägt. Also so, wie ich vorher schon erwähnt habe, verschnörkelt, sehr pompös. Da waren in der Villa Marmorreliefs, da waren üppige Teppiche, Kamine aus Bronze, dunkles Holz, also sehr viel dunkles Holz, vor allem im Erdgeschoss, kräftige Farben und vor allem Repräsentationsräume. Und ihre Tochter Marie-Valerie hat ziemlich schonungslos beschrieben, wie sehr dieser marinierte Rokoko-Stil, so hat sie das genannt, wirklich der Mutter wie Tochter missfiel. Die waren alles andere als begeistert. Und was so schlimm ist im Nachhinein, die Besichtigung verlief so schlecht, dass Elisabeth noch am selben Tag wieder abgereist ist aus Wien.
Das hat natürlich Kaiser Franz Josef tief getroffen. Überliefert ist seine Bemerkung angesichts ihrer negativen Reaktion auf die Gestaltung: Ich werde mich immer fürchten, alles zu verderben. Und meine, du bist der mächtigste Mann und dann das, ne? Also, da baust extra ein Haus und es geht komplett daneben.
Ja, ich meine, nicht nur hast du das jetzt sehr plakativ hervorgeholt, aber ich finde, dieser eine Satz sagt auch mehr über die Ehe von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth aus als so manche große Liebeserklärung. Der Kaiser wollte etwas schenken, was sie glücklich macht. Und hat dabei jetzt wieder eine Welt geschaffen, die viel, viel stärker seinen eigenen Vorstellungen entsprochen hat als denen seiner Frau. Also das sagt ja auch schon was aus, dass man so gar nicht weiß, was die Ehefrau mag. Ich meine, kurz jetzt, dieses wirklich teure Privatschlösschen hat Sissi nicht gefallen. Es war einfach too much für sie, sie wollte es nicht. Und das Kuriose ist aber, die zeitgenössische Fachwelt hat das vollkommen anders gesehen als Sissi. Weil zum Beispiel der Architekturhistoriker Karl von Lützow hat die Villa Waldruh sogar als Krone des modernen Schlossbaues gefeiert. Und das macht die Situation so absurd. Die Experten waren begeistert, nur die Frau, für die diese Krone gebaut worden war, wollte zunächst nichts davon wissen. Und der arme Kaiser Franz Josef war natürlich komplett vor den Kopf gestoßen. Das war eigentlich eine furchtbare Situation.
Ja, aus heutiger Sicht besonders deutlich wird das im berühmtesten Raum der Hermes-Villa, nämlich Elisabeths Schlafzimmer.
Das ist aber wirklich der Hammer, dieses Schlafzimmer. Da wurde jetzt alles aufgefahren, was es so an Ringstraßenpomp gab. Also zum Beispiel Hans Macker, der große Malerstar der Wiener Ringstraße, der wirklich für Opulenz, und es kann nie genug sein, steht, der sollte ursprünglich den Raum künstlerisch gestalten. Allerdings starb Mackert bereits 1884, also bevor der Bau begann. Und seine Entwürfe wurden aber trotzdem von anderen Künstlern weitergeführt. Das heißt, man hätte vielleicht neue Künstler nehmen müssen und nicht diesen schon sehr, ja, sehr etablierten Ringstraßenkünstler.
Ja, aber unter diesen beteiligten Künstlern befindet sich dann ein Mann, dessen Name heute weltberühmt ist, nämlich niemand geringerer als Gustav Klimt.
Ja, nur sieht man es nicht, weil das eine Auftragsarbeit war. Gustav Klimt war nämlich zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht dieser weltberühmte Künstler des Wiener Jugendstils. Er hat einfach an der Ausstattung des Schlafzimmers mitgearbeitet, also handwerklich top, aber das war noch nicht der Klimt, den wir kennen. Herausgekommen sind halt so diese Mackert-Entwürfe, also die Bilder waren schwer, die waren dunkel, die waren üppig. Und dazu kam noch, dass mitten in diesem märchenhaften Schlafzimmer ein gigantisches Prunkbett stand. Das war aus der Zeit von Maria Theresia, also 18. Jahrhundert. Und das war ein Bett, das perfekt für eine Kaiserin aussah, nur halt 18. Jahrhundert. Pompös, ungemütlich. Und da wieder ein Hinweis von dieser Tagebucheintragung der Tochter. Sissi soll bei der Besichtigung dieses Raums lediglich wortlos den Kopf geschüttelt haben. Das war überhaupt nicht ihr Stil. Und sie hat auch wirklich nie in diesem monumentalen Paradebett geschlafen. Sie wollte eine einfachere Schlafstätte und sie hat in unmittelbarer Nähe des Fensters ein schlichtes mobiles Bett, also wie so ein Klappbett, stellen lassen, damit sie bei geöffnetem Fenster schlafen kann und in den Sternenhimmel sehen kann. Also das kommt dann raus.
Also zusammengefasst, das, was man bei einem Schulaufsatz eine Themenverfehlung nennen würde. Ja. Ein Schlafzimmer, an dem einige der teuersten und talentiertesten Künstler ihrer Zeit gearbeitet hatten, mit riesigem kaiserlichen Prunkbett. Und die Kaiserin liegt lieber auf einem Klappbett beim offenen Fenster.
Ja, und vielleicht zeigt nämlich wirklich genau kein anderer Raum der Hermesvilla so deutlich diesen Gegensatz zwischen dem Bild der Kaiserin, also wie man gedacht hat, wie man für sie ein Schlafgemach macht, und dem Menschen Elisabeth.
Jetzt war das natürlich alles sehr, sehr prunkvoll, aber interessanterweise aus heutiger Sicht fehlen ein paar so Ausstattungsextras, die wir in unseren Wohnungen ganz gerne haben. Nämlich als Elisabeth die Hermesvilla 1886 erstmalig besichtigt hat, gab es dort weder ein Badezimmer noch ein Wasserklosett. Und das ist halt schon fürs tägliche Leben praktisch.
Ja, und es ist eigentlich spannend, dass diese ehrwürdigen Architekten des Ringstraßenstils das vergessen haben, nämlich ein Badezimmer und vor allem ein Wasserklosett. Das gab es ja schon, das heißt, sie haben sich eher auf das kaiserliche Prunkbett konzentriert, auf die Ausstattung, aber nicht auf die neuesten Errungenschaften der Zeit, die es schon gab. Und das ist auch wieder so schade, weil gerade Elisabeth hat ja bei ihren eigenen späteren Wohnprojekten so großen Wert auf Komfort gelegt und dass das alles wirklich von den sanitären Anlagen her passt. Und nur zum Vergleich, sie hatte dann später ihr eigenes Schlösschen auf Korfu gebaut, das Achilleum. Das war die Privatvilla auf dieser griechischen Insel. Das hat sie wirklich nach ihren eigenen Vorstellungen bauen lassen, errichten lassen. Und das hat zum Beispiel von Anfang an über ein großes Badezimmer verfügt, über fließendes warmes und kaltes Wasser, über elektrisches Licht. Aber bei der Hermesvilla zum Beispiel in Wien hat es bis 1895 gedauert, also eine ganze Dekade, bevor Badewannen eingerichtet wurden, bevor Wasserklosets eingebaut wurden. Und das zeigt jetzt auch so diesen entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Häusern. Das Achilleum hat Elisabeth selbst geplant, das ist modern. Und diese Villa im Lainzer Tiergarten, die ja wirklich unglaublich viel gekostet hat, hat ihr Ehemann geplant und dann kam sowas raus.
Aber die gute Nachricht für den Ehemann war, nach dem ersten Schock über die Ausstattung hat sich Elisabeth die Villa so Stück für Stück angeeignet.
Ja, sie kam wieder, ein Jahr nach der ersten Besichtigung. Ihre Tochter war noch immer nicht überzeugt, nämlich nach der ersten Übernachtung hat Marie-Valerie ihr Tagebuch geschrieben, ach, wären wir nur wieder daheim. Ich meine, das sagt auch ziemlich viel aus. Aber Elisabeth hat jetzt begonnen, das Haus zumindest zu verändern. Also sie hat so eigene Zeichen gesetzt und das wichtigste Zeichen steht heute vor dem Gebäude. Elisabeth hat nämlich einen Berliner Bildhauer beauftragt, eine monumentale Skulptur des griechischen Gottes Hermes zu schaffen. Und da gab es jetzt auch wieder ein bisschen Probleme, weil zum Beispiel, dass eine österreichische Kaiserin ausgerechnet einen Künstler aus Berlin beauftragt, war nicht so ganz selbstverständlich, kam auch nicht so gut an, weil vom Kaiserhaus wurde natürlich erwartet, dass das Kaiserhaus österreichische Künstler fördert. Die Zeitungen konnten jetzt die Entscheidung wegen der Pressezensur nicht so wirklich offen kritisieren, aber allein diese betonten Erwähnungen, dass sie Kunst im Ausland bestellt hat, war jetzt ja eine versteckte Kritik.
Man kann sich das richtig vorstellen. Es wird so gewesen sein, wir haben unsere eigenen Künstler. Was brauchen wir da an Deutschen?
Na, man hatte ja wirklich viele Künstler. Das war ja ein Riesenreich. Ja. Und auch da sieht man wieder, sie gingen ihren eigenen Weg. Und ab 1888 stand diese Statue Hermes als Wächter vor der Gartenfassade und hat dem Haus einen neuen Namen gegeben. Und das heißt, aus dieser ursprünglich geplanten, ein bisschen biederen Villa Waldruh, wie es der Kaiser vorhatte, wurde dann die Villa Hermes und heute sagen wir Hermesvilla.
Ja, wir haben sie schon eingangs erwähnt, diese Wahl entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ausgerechnet das Haus, mit dem Franz Josef seine Frau in Wien halten wollte, wurde nach Hermes benannt, dem Götterboten, dem Gott der Wege, der Reisenden und der Bewegung. Also das ist ja stiller Protest, schaut anders aus. Das ist schon lauter Protest.
Ja, oder man kann sagen, sie hätte ihren Lebensstil kaum deutlicher symbolisieren können. Aber es gab noch eine zweite, dunklere Bedeutung, weil Hermes war für die Griechen auch der Seelenführer in der Unterwelt. Und auch diese Seite des Gottes kannte Elisabeth und das hat natürlich diese eher dünklere Elisabeth auch angesprochen. Sie hat sich ja sehr intensiv mit Tod und Jenseits beschäftigt, ist immer in spiritistischen Kontakt mit Toten getreten. Das heißt, vor Elisabeths privatem Rückzugsort stand also nicht nur der Gott der Reisenden, sondern auch ein Begleiter der Toten. Und da kommt doch so richtig Stimmung auf für ein Schloss, das der Kaiser errichtet, damit er mehr Zeit mit seiner Frau verbringt.
Ja, es ist lauschig, gell? Irgendwie ist das schön. Franz Josef konnte mit dieser Seite seiner Frau übrigens wenig anfangen. Ihre Dichtung, ihre Lektüre, ihre philosophischen Gedanken und ihre Beschäftigung mit dem Jenseits bezeichnete der nüchterne Kaiser gelegentlich als Wolkenkraxeleien oder sogar den höheren Rappel.
Das hört man gerne als Ehefrau.
Das ist wirklich, da sagst du, ja, ich fühle mich verstanden irgendwie, ist das cool.
Ja, also, vor allem die Worte sind so herrlich. Ich meine, weißt du, man sieht ja, die beiden haben in völlig verschiedenen Welten gelebt und trotzdem, die sind einander verbunden geblieben. Ich finde sie ja herrlich als Ehepaar. Und jetzt hat halt Elisabeth schon begonnen, in den Privaträumen ihre eigene Welt aufzubauen, auch wenn der Kaiser das immer so komisch als Wolkenkraxeleien bezeichnet hat. Und was sehr schön ist, in ihren Salons hat sie so die Erinnerungsstücke von ihren Reisen mitgebracht, hat natürlich auch wieder mehr ans Reisen erinnert, als dass sie jetzt ein Refugium hat. Aber das war schon ein witziges Pärchen.
Also eigentlich ziemlich ironisch. Franz Josef lässt ihr ein Haus bauen, damit sie weniger reiste. Und was macht sie? Sie füllt das Haus mit Erinnerungen an genau diese Reisen.
Ja, man kann es positiv formulieren. Heute haben wir schöne Stücke davon. Es wird eine sehr schöne Muschelsammlung aus Süditalien mitgebracht. Die haben alle eine Bedeutung. Aber sie hat noch andere Akzente gesetzt, die mir persönlich gefallen. Zum Beispiel im Stiegenhaus steht bis heute eine Statue der Aspasia. Das war ja eine der bemerkenswertesten Frauen des klassischen Athen, eine gebildete Frau, die so im Umfeld des mächtigen Staatsmannes Perikles eine wirkliche gesellschaftliche Stellung gehabt hat. Das war eine Intellektuelle. Und dass sie ausgerechnet diese Frauenfigur in ihrem privaten Rückzugsort stellt, das finde ich passt besonders zu ihrem Selbstbildnis. Also sie war so die Außenseiterin der höfischen Gesellschaft und die Aspasia aber auch nicht gerade die angepasste im antiken Athen.
Und natürlich hatte sie auch ein Ausstattungsextra, nachdem sie dann später noch Fließwasser hatte, konnte sie sogar verwenden, nämlich Elisabeths Turnzimmer. Das ist schon ungewöhnlich für eine Kaiserin, oder?
Absolut, absolut. Und vor allem auch Sissi, die hat diese körperlichen Übungen jetzt mit einer Konsequenz betrieben, die am Wiener Hof schon für Verwunderung gesorgt hat. Und auch in ihrer neuen Villa hat die Kaiserin einen eigenen Gymnastikraum bekommen. Also zur ursprünglichen Ausstattung haben gehört Turngeräte wie Ringe, eine Reckstange und dann noch ein paar weitere Geräte. Aber der Fitnessraum an sich ist optisch wunderschön. Die Wände sind rot und dazu passend wurden so Darstellungen olympischer Sportarten angebracht. Zusätzlich sieht man auch Zentauren, also diese Fabelwesen, halb Mensch, halb Pferd. Und gerade bei einer Kaiserin, deren Leben halt so stark von Reiten geprägt war, ist das ein sehr schönes Bild. Und auch bei diesem Turnraum zeigt sich wieder diese seltsame Mischung aus Luxus, weil das hat ja wahnsinnig viel gekostet, und Askese, also eine Kaiserin, die wirklich den Körper auch so trainiert. Ja, also ich meine, ein Raum, wo sich eine Kaiserin des 19. Jahrhunderts körperlich verausgabt, vor antiken Bildern, ich meine, das ist schon ein Statement.
Ja, und dann gibt es noch ein Detail, das man sich heute gar nicht mehr so vorstellen könnte, dass Frauen so etwas machen. Es klingt ja wie aus einem modernen Beziehungsroman. Ja, im privaten Bereich der Hermes-Villa befand sich ein Porträt von, und jetzt kommt's, Katharina Schratt, der Burgschauspielerin und engen Vertrauten und manche sagen auch Geliebten von Kaiser Franz Josef.
Ja, und das Außergewöhnliche daran war, dass Elisabeth selbst diese Beziehung zwischen Franz Josef und Katharina Schratt gefördert hat. Sie hat nämlich die Schauspielerin nicht als Rivalin behandelt. Jetzt muss man grundsätzlich sagen, bei Franz Josef und Sissi haben im letzten Drittel der Ehe viele Dinge anders funktioniert, als die, wie soll ich sagen, bei dem konventionellen Ehepaar des 19. Jahrhunderts sehr unüblich waren. Also Elisabeth hat sich ja diesem gemeinsamen Alltag immer stärker entzogen. Der Kaiser ist in Wien geblieben und sie wollte einfach, dass er eine Vertraute hat. Es war eine Schauspielerin, die sollte einfach ein bisschen Eheleben vorspielen und das hat sie sehr gut gemacht. Und diese Katharina Schratt, diese Burgschauspielerin, wurde ja dann zu einer wichtigen Vertrauten und eigentlich auch zu einer emotionalen Begleiterin des Kaisers, blieb das auch bis zu seinem Tod. Und genau deshalb passt auch dieses Gemälde so gut in die Hermes-Villa. Da gibt es ein Haus, das eigentlich von Franz Josefs Wunsch erzählt, dass seine Frau mehr mit ihm Zeit verbringt. Und gleichzeitig haben die beiden aber eh längst gelernt, sich Freiheiten zu lassen. Und die Kaiserin hat auch gleich eine Ersatzehefrau reingebracht. Also super schräg fürs 19. Jahrhundert.
Aber hat die Katharina Schratt die Geliebte nur gespielt oder was ist tatsächlich?
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Schwankt zwischen die Liebe, gute Freundin und natürlich hatten sie körperlichen Kontakt. Es gibt keine Tagebucheintragung, natürlich auch kein Beweisfoto oder irgendwas. Man kann nur spekulieren, wie nah sie ihm stand.
Eines der interessantesten Details an der Villa ist eine kleine, unscheinbare Tür in Sissis Schlafzimmer.
Ja, das ist entzückend. Das Schlafzimmer ist im ersten Stock. Und hinter dieser Tür, die du gerade erwähnt hast, verbirgt sich ein eigener Weg ins Freie. Nämlich über eine ganz schmale Wendeltreppe konnte Sissi das Haus verlassen, ohne dass sie durch die offiziellen Räume gehen musste, ohne dass die Kammerdienerinnen sie sehen. Und das war so ein geheimer Fluchtweg der Kaiserin. Das war ein winziger architektonischer Luxus. Aber der Luxus, der wahrscheinlich am besten zu Elisabeth gepasst hat. Und wenn man heute dieses Schlafzimmer sieht und dieses riesige Prunkbett betrachtet und dann diese kleine, unscheinbare Tür entdeckt, dann versteht man vielleicht wirklich besser, wie widersprüchlich Elisabeths Leben war und vor allem, was ihr wirklich Freude gemacht hat.
Andere Menschen hätten sich über einen Ballsaal gefreut. Gibt es ja gerade in den USA einen Menschen, der gerade einen bauen möchte, was man so hört. Elisabeth freute sich über eine Tür, durch die sie verschwinden konnte. Ist auch mal ein Extra, das nicht jede Frau unbedingt möchte als erstes.
Ja, aber für eine Kaiserin war das Luxus. Sie konnte ihr Schlafzimmer verlassen, die Treppe runtergehen und stand dann praktisch sofort draußen, also im Wald, fern von der Hofgesellschaft. Sie war einfach alleine dort. Sie konnte auch in der Nacht alleine in den Wald gehen und sie hat das auch getan.
Und vielleicht war es genau diese Natur, die Elisabeth schließlich doch mit der Hermesvilla versöhnt hat. 1888 schreibt sie ihr eigenes Gedicht über das Haus, Titanias Zauberschloss, Villa Hermes.
Genau, und da sehen wir jetzt plötzlich eine andere Hermesvilla. Da lesen wir auch von einer Frau, die sich versöhnt hat mit diesem Geschenk. Also da beschreibt Elisabeth in diesem Gedicht die hohen Buchen, die alten Eichen im Leinzer Tiergarten. Ich meine, das ist ja heute noch wunderschön. Sie beschreibt die Blumen, die Schmetterlinge. Und man kann schon sagen, dass jetzt aus einem a priori ungeliebten Haus zumindest ein Ort geworden ist, dessen Standort in der Natur sie genießen konnte. Und das finde ich auch sehr rührend. Gegen Ende ihres Lebens wurde dann die Hermesvilla wirklich zu einem Rückzugsort für sie.
Nun die Frage, das Schlösschen wurde Kaiserin Sisi geschenkt, damit sie nicht mehr so oft reist und beim Ehemann bleibt. Wie oft hat sie sich denn tatsächlich dort aufgehalten?
Also den Quellen können wir entnehmen, dass ab 1887 das Kaiserpaar praktisch jedes Frühjahr einige gemeinsame Wochen in der Hermesvilla verbracht hat. Elisabeth kam meistens im Mai. Nur der große Plan von Franz Josef ging nicht auf. Also die Reisen hörten nicht auf, längere Aufenthalte in Wien blieben weiterhin selten. Und das ist so, finde ich, die eigentliche Tragik der Hermesvilla. Da lässt Kaiser Franz Josef ein Haus bauen, um seine Frau festzuhalten. Dann ist deren weiteres Leben immer noch von Unterwegssein bestimmt. Also der Wunsch, den der Kaiser hatte, der ist leider nicht in Erfüllung gegangen.
Dabei hat das ja in the long run ja nicht an Ausstattungsdetails mangeln lassen, auch wenn er sie am Anfang vergessen hat.
Ja, ich meine, das ist ja wirklich rührend. Und er hat eben die Umkleidekabine beim Teich errichten lassen, damit sie schwimmen kann. Ich meine, Schwimmen war ja damals für Frauen und für Kaiserinnen schon gar nicht wirklich das Standesgemäße. Er wollte sie aber ermöglichen. Er hat, wie gesagt, Badezimmer und moderne Toiletten einbauen lassen. Er hat die bedeutendsten Künstler seiner Zeit engagiert. Und Elisabeth, die braucht das alles nicht, schläft lieber beim Fenster, freut sich am meisten über diese Treppe, stellt dem Kaiser auch noch den Gott der Reisenden vor das Haus. Und weißt du, katholischer Kaiser. Und sie stellt einen griechischen Gott davor. Das ist auch schon so eine gewisse Widersprüchlichkeit. Und ich meine, da drin steckt halt die ganze Tragik dieses wirklich sehr, sehr schönen Schlösschens.
Ja, man könnte sagen, es war ein gewaltiger Versuch des Kaisers, seiner Frau eine Welt zu bauen, in der sie hätte glücklich sein können.
Ja, nur hat Elisabeth längst verstanden, dass kein noch so schönes Schloss der Welt ihr das geben kann, was sie immer ihr Leben lang gesucht hat, nämlich diese völlige Freiheit.
Nach Elisabeths Ermordung in Genf am 10. September 1898, auch dazu haben wir eine Folge gemacht, stellt sich die Frage, wer erbte diese Hermesvilla, die so viel über das Ehepaar Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth verrät.
Diese Villa hat die jüngste Tochter Marie Valerie geerbt, also die, die am Anfang geschrieben hat, das ist zu furchtbar hier.
Bravo.
Allerdings hat Sisi ihrem Ehemann testamentarisch ein lebenslanges Wohnrecht eingeräumt und das hat er auch wirklich genützt. Und generell finde ich das auch so eine interessante Wendung. Und drin die gleiche Tochter, die geschrieben hat, ach, wären wir nur wieder daheim, hat dann, als sie später selbst Familie hatte und Mutter wurde, die Hermesvilla sehr genutzt. Ich meine, das ist ja ein herrliches Schlösschen, wenn man kleine Kinder hat, denn sie hatte sehr viele Kinder. Und sie hat das Haus dann auch ein bisschen verändern lassen und mit ihrer Familie bewohnt.
Und Franz Josef?
Franz Josef war bis ins hohe Alter regelmäßig in der Hermesvilla. Er ist im Ort verbunden geblieben. Und es gibt noch aus dem Jahr 1912, also 4 Jahre vor seinem Tod, Nachrichten über den längeren Aufenthalt des inzwischen über 80-jährigen Kaisers in der Hermesvilla. Und das gibt, finde ich, diesem Haus nach Elisabeths Tod, sie ist ja, du hast erwähnt, 1898 bereits ermordet worden, das gibt diesem Haus nochmal so eine andere melancholische Bedeutung. Das heißt, der Ort, den Franz Josef für sie hat bauen lassen, um seine Frau bei sich zu halten, hat seine geliebte Ehefrau überlebt und er ist immer wieder hingefahren, spazieren gegangen, hat an sie gedacht, hat einfach diesen Ort gesucht. Das ist schon etwas sehr Rührendes dann bei diesem alten Herrn.
Nach dem Ende der Monarchie kam die Anlage dann gemeinsam mit dem gesamten Leinzer Tiergarten an den kriegsgeschädigten Fonds.
Ja, das hat eben die Neue Republik dann eingezogen als Ausgleich für den Schaden, der entstanden ist und für dieses Leid, das entstanden ist durch den Ersten Weltkrieg. Und später wurde die Villa dann öffentlich zugänglich. Sie wurde zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg als Lazarett genutzt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gerät sie so ein bisschen in Vergessenheit. Sie wird geplündert, beschädigt, sie verfällt auch zunehmend, bevor sie dann erst in den 1960er, 70er Jahren gerettet wird und vor allem auch dann restauriert wurde. Also es ist nicht selbstverständlich, dass wir diese Hermesvilla heute in Wien noch haben.
Ja, heute gehört die Hermesvilla zum Wien-Museum und vielleicht erzählt kein anderes Haus die Ehe von Franz Josef und Elisabeth auf so kleinem Raum so gut. Eine Kaiserin der nahezu unbegrenzter Luxus zur Verfügung stand und die sich nach Einfachheit sehnte, eine Frau, der ein eigenes Schloss geschenkt wurde und die lieber reiste, und ein Ehemann, der ihr ein Haus bauen ließ, damit sie blieb. Aber sie ist benannt nach dem Gott der Reisenden. Also wie gesagt, wenn ihr euch gerade spontan überlegt, eurer Frau ein Schloss zu bauen, weil es halt finanziell drinnen ist, vielleicht vorher mal ein bisschen zu fragen. So. Also ob sie ein Klo haben soll, also wäre zum Beispiel eine super Frage. Gut, würde man heute wahrscheinlich eher ja sagen. Und wenn ihr uns nicht sofort wieder wegreisen wollt, dann folgt doch Krone Geschichte auf Spotify oder Apple Podcasts. Dann kommt die nächste Geschichte ganz von selbst zu euch. Und wenn euch unsere Reise in die Hermesville gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung. Damit helft ihr anderen, unseren Podcast zu entdecken. Damit vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Martina, dass du da warst.
Sehr gerne.
Wassertoiletten sind einfach super. Man muss das immer bedenken. Also in der Hofburg, das ist einmal früher mal erzählt, gab es ja auch extrem lang keine Wassertoiletten.
Ja, bis zum letzten Kaiser, also bis kurz vorm ersten, bis mitten in den Ersten Weltkrieg.
Ja, also man kann sich das heutiger Sicht gar nicht so vorstellen, dass man sagt, Prunk und Leibschüssel gehören zusammen.
Ja, aber man versteht vielleicht jetzt besser, warum Elisabeth immer gereist ist.
Weil die Hotels waren deutlich besser ausgestattet als die Schlösser. Gut, damit bis zum nächsten Mal.